Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Oh, Erich, mir tut alles weh. Ich habe Hunger, ich habe Durst.
Da sagst du was. Moin, moin. Hallo, liebe Plattenlauscher.
Moin, moin. Hier ist der Plattenplausch aus der Preseason und die gefällt mir so körperlich betrachtet gar nicht mal so gut in diesem Jahr.
Ganz wenig. Ganz, ganz wenig gefällt die.
Umso besser jetzt eine Runde Trash-Talk hier mit dir, Erik.
Ja, haben wir sonst immer nur am Tisch, jetzt auch am Mikrofon.
Jetzt,
ne?
Auch mal
Mikrofon.
Auch schön. Es ist Mittwochabend und ich habe so eine Einheit in den Knochen hier mit den Jungs, die ich auch trainiere. Und eins muss ich sagen, das ist jetzt schon so, wenn man seriös einsteigt ins Training, die Wehwehchen, also ich bin echt im Jammermodus.
Ja, also es sind Wehwehchen vor allem, es sind körperliche Wehwehchen und es sind auch seelische Wehwehchen, ne? Also ich bin mental, das, wenn ich noch sehe, wenn ich einfach noch sehe, also ich fühle ja auch, wie langsam und wie schlecht ich bin. Und wenn ich dann sehe, wie viel Arbeit noch vor der Brust ist, dann ist einfach, also da ist noch gar kein Licht im Tunnel.
Nee, und das Schlimme,
es tut schon maximal weh.
Boah. Wenn du dann und dann doch mal so einen Satz oder so anspielst oder so ein bisschen irgendwie so eine Übung mit Aufschlag, Rückschlag und dann merke ich, ich komme ja gar nicht mehr rum, ne? Da kommt ja gar nichts mehr aus der tiefen Rückhand. Ne?
Ich Hüftsteif,
stocksteif
alles.
Und ja, ich, also ich habe wirklich mich, ich habe mich ertappt dabei, ich habe hin und wieder einfach zurückgeschupft. Langer Rückschlag und was mache ich? Ich steche rein nochmal. Wie mein Vater
mit
früher.
Mit der Rückhand.
Ja, mein Vater. Aber das ist ja mein Vater früher, der hat gesagt, er hat immer gestumpft.
Jetzt schmeißt du das Mikrofon vom Tisch.
Hier. Eben habe ich schon den Record-Button da nicht gedrückt, das ist hier alles. Also,
ja. Mann. Ich muss jetzt hier auch einmal aufpassen, weil die Katze läuft gerade durch die Bild.
Also das ist irre, jetzt läuft die Katze durchs Bild bei dir, das ist ja auch...
Ja, gut, die muss ja auch gucken, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht, ne?
Aber ich hatte gerade angesetzt, ich habe so ein bisschen, merke ich dann doch, vielleicht sind es auch die Gene. Mein Vater hat mich ja zum Tisch in den Spielen gebracht und der hat bei dem gab es irgendwie so dieses Topspin, wurde irgendwie vergessen. Der hat immer geschupft.
Ja, jetzt gibt's so eine gute Vorlage. Jetzt. Doch, nee, ich muss direkt verwandeln. Bei dir aber auch nur einseitig mit dem Topspin, ne?
Genau, und bei ihm keinseitig.
Ah ja.
Und er hat immer geschupft und dann hat er geblockt oder geschossen. Und genauso habe ich mich heute auch gefühlt, dass ich teilweise Bälle zurückschupfe, wenn ich so lange angestochen werde. Also da muss auch wirklich noch einiges im Beinarbeitsbereich passieren. Ja.
Also mein rechtes Bein steht da wie angewurzelt. Rückt keinen Zentimeter nach links und nicht nach rechts. Gerade, was du gerade gesagt hast, bei mir auch ganz, ganz, ganz extrem. Bin jetzt auch schon ein paar Einheiten in den Knochen. So regelmäßige Übungen komme ich so langsam dahinter. Das ist nur noch eine konditionelle Frage. Das regelt sich mit der Zeit von alleine. Aber dann, wenn es so unregelmäßig ist, ich habe das Gefühl, jetzt durch diese wirklich extrem lange Pause, ich sehe den Ball gar nicht.
Du siehst ihn nicht.
Ich sehe den spät erst manchmal. Manchmal sehe ich ihn spät, dann sehe ich ihn verschwommen. Ist irgendwie immer anders.
Was machst du da? Das ist irre.
Ich muss hier gerade aufstehen, weil die Katze hat hier gerade so eine Schutzmaske, dieses Bändchen aufgefressen.
Hat die eine Corona-Maske, eure Katze?
Ja, also die hat jetzt keine, aber wenn ich mal eine rumliegen lasse, dann beißt sie immer dieses Bändchen raus. Und das Problem ist, dieses Bändchen kann sie relativ schlecht verdauen.
Hat sie schon mal eins mitgenommen zum Abendbrot, so richtig? So ein Bändchen?
Ja, nee, die klaut die immer, sammelt die irgendwo und dann frisst sie immer diese, die man hinten ums Ohr schnappt. Da beißt sie immer durch. Und ja, kotzt es dann irgendwann aus.
Gut, also ich komme nochmal zurück.
Deswegen, ich habe gerade geguckt, was ist denn hier los? Da muss ich kurz einmal dazwischen, weil sonst gibt das einen Unheil wieder.
Ich gucke da irgendwie hier auf dem Bildschirm und da ist erstens wieder kein BVB-Trikot, sondern so ein fantastisches Andro-Shirt oder was das ist. Und zweitens läuft da die ganze Zeit die Katze durchs Bild. Du bist da, komm, Erich, jetzt komm doch mal zur Ruhe. Es ist jetzt Plattenplauschzeit.
Ja, sehr gerne. Ich bin mental voll auf der Höhe. Wobei, also kräftemäßig habe ich ja was ganz Perverses gemacht, ne?
Ja, das musst du gleich, das hast du mir im Vorgespräch so leicht angeteasert, da bin ich schon gespannt.
Die haben mal ein bisschen heiß gemacht.
Genau, ich wollte von dir noch mal kurz wissen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Wenn ich dir jetzt mal meine Einheit von heute Abend durchgebe, was sagst du dazu? Pass auf, also einspielen 15 Minuten, dann so Spin-Spin, so mitten aus der Bewegung, so Topspin von der einen Ecke in die andere. Das klappte so ganz gut. Dann haben wir Bremer Kreisel, nenne ich das, gespielt, so nenne ich das immer. Das sind 3x3 Minuten, ganz einfache Übungen, 1-1, also einmal Vorhand, einmal Rückhand, dann umspringen aus der Rückhandseite, ne? Einmal Rückhand, einmal Vorhand und dann Falkenberg, also einmal Rückhand, umspringen,
Vorhand, tiefe Vorhand.
Und dann tiefe Vorhand, die ist natürlich schmutzig. Aber 3x3 Minuten, dann ist die andere Seite dran. Dann haben wir eine Aufschlag-Rückschlag-Sache gemacht.
Bremer Kreisel, aber stopp mal, das klingt ganz interessant.
Das habe ich von meinem Jugendtrainer, den ich ja damals schon abgefeiert habe. Der hat immer, immer so wenig regelmäßige Sachen gespielt. Und wenn dann das so am Anfang, vor allen Dingen nach der Sommerpause, um so, ja, so ganz einfache Bewegungen zu schulen, da konnte man gut reinkommen. Aber ich weiß gar nicht, weil das ist einfach so entspannt. Dann hatten wir eine Aufschlag-Rückschlag-Übung. Ich habe das gespielt mit Eröffnung aus Vorhandseite und dann ein oder zwei in Rückhand und Vorhand, also immer ein oder zwei Bälle jeweils und dann so irgendwann sechster, siebter Ball frei.
Das ist aber schon anspruchsvoll, ne?
Ja, anspruchsvoll. Und da ging es dann schon los, dass ich merkte, hoppa, hoppa, hoppala. Also
das ist noch gar nicht mal so. Kräftemäßig Tank leer, ne?
Und das ist auch gar nicht mal so flüssig alles gelaufen. Und dann haben wir hinten raus noch gespielt, was ich ganz geil finde, immer so Übungen, wo so am fünften, sechsten Ball Schluss ist. Und wenn man den Punkt macht, ist die andere Seite dran. Und wenn man nicht den Punkt macht, darf man nochmal. Wir haben gespielt.
Drei Punkte. Darf man nochmal oder muss man nochmal? Genau.
Dann, das wird halt immer schwieriger, weil du dann irgendwie dann doch immer mehr Fehler machst und nicht mehr mit dem, hier war es zum Beispiel Vorhand aus Vorhand, Vorhand aus Mitte, Vorhand aus Rückhand, dann in die Tiefe, Vorhand nochmal zurück und dann nochmal in der Mitte und den fünften Ball auf Punkt. Und wenn man mit dem Ball gepunktet hat oder dem danach, war Schluss mit lustig, dann war die andere Seite dran oder man durfte eben nochmal. Und wenn du dann bei Minute 8 irgendwann merkst, du bist schon beim vierten Topspin irgendwie so auf so einem 3 km/h-Niveau, dann weißt du.
Und der Arm wiegt 95 Kilo gefühlt.
Und der sogenannte Winner, der fünfte Ball, ist dann so ein, Winner in Anführungszeichen, der wird dann so irgendwann
Heber.
Und irgendwann muss der Gegenüber auch so einfach dann durchlassen, damit du mal wechselst. eigentlich eine coole Übung, Intensität immer super hoch, haben wir so 10, 11 Minuten gespielt, aber das hat mich schon irgendwie ziemlich zerlegt, das waren so 90 Minuten. Boah, mein lieber Scholli. Wie dem auch sei, wir müssen uns hier so ein bisschen.
Aber ich muss sagen, das hört sich super an. Also
okay,
das Programm sagst, würde ich noch nicht schaffen. Das Programm hört sich super an, bin ich ganz ehrlich, würde ich Stand jetzt heute, so wie es hier ist, nicht schaffen.
Okay, dann würde ich zumindest sagen, dass ich was gemacht habe. Okay, ja. Weil ich wundere mich so.
Würde ich dran zerbrechen. Okay.
Ja, und du, Erich, du hast es im Vorgespräch, das übrigens heute sehr lange war. Wir haben uns irgendwie auch viel zu erzählen gehabt. Sozusagen off the record, wie man sagt.
Aber auch wirklich überhaupt nicht relevant jetzt heute für die Aufnahme, ne?
Nee, gar nicht. Wir hatten irgendwie, waren wir so ein bisschen in Laberlaune.
Kommt man mal rein, ne?
Genau.
Ja. Und, schön. Und dann irgendwann haben wir einfach auf Record gedrückt.
Nur du nicht. Genau, ich eben nicht. Genau. Der erste Jingle lief ohne und dann merkte ich irgendwann, der Ausschlag hier fehlt aber auf dem Rechner. Ja. Wir lassen das ja über so ein Programm, Reaper heißt das, oder Ultraschall reinlaufen. Und ich merkte irgendwie, der Pegel ist gar nicht da. Aber du hast kurz anklingen lassen, dass du ganz froh bist, weil irgendwie, und das hast du auch schon mal so vor einer Woche, glaube ich, gesagt, wie schlimm das alles gerade ist mit Essen. Und da habe ich nur wieder im Kopf, dass du wieder irgendwie.
Beziehungsweise nicht essen.
Ja, du hast irgendwie so eine Diät da jetzt angeworfen, ne?
Ja, aber das Schlimmste ist jetzt rum. Meine Frau hatte die ganz grandiose Idee, um das, wir haben im Urlaub einfach 10 Tage lang sehr, sehr gut gegessen. Und dann hat sie jetzt gesagt, ja, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt eine 9,5 Tage geschafft, eine 9-tägige Rohkost-Diät.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich wünschte, ich könnte es auch sagen, ich hätte es noch nie gehört. Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es sogar gemacht.
Durchgezogen?
Durchgezogen. Ohne Zucker, ohne Milch, also wirklich Kohlrabi, Gurke, Möhre, Paprika und wieder von vorne. Und wieder von vorne. So viel wie du willst, aber halt am dritten Tag, am vierten Tag, ne, das geht halt morgens los, kein Zucker im Kaffee. Ne? Ich trinke den Kaffee halt süß und blond und jetzt muss ich ihn halt pechschwarz trinken. Geht auch.
Also noch also, die Karotten reingedippt.
Nee, aber also wirklich, das so der erste Tag, denkst du, ja gut, halb so wild, ne? Gehst du halt hungrig ins Bett, alles gut. Irgendwann betrügt man sich selber und trinkt einfach, bevor du was isst, trinkst du einfach eine Flasche Wasser. Dann hast du eh keinen Hunger mehr. Oder nicht mehr diesen Heißhunger. Geht auch. Aber dann so nach dem dritten, vierten Tag, ne? Ich hab dann, wir geben unserer Tochter, die kriegen ja so Fruchtbrei, ne? Mhm.
Da hast du halt genascht.
Oder es gibt so Fruchtbrei ohne Zuckerzusatz, habe ich gesehen.
Ah. Und also mit Fruchtzucker aber dann? Also
Fruchtzucker, ja, das okay. Ist okay. Fruchtzucker, also du kannst Banane, Apfel, klar, irgendwo, also ich meine, du kannst ja auch einfach nur Wasser trinken.
Ja, ich habe dich irgendwie jetzt gerade so, ich habe so ein Bild vor Augen, wie du so sitzt und wirklich so 10 Tage lang so einfach nur Kohlrabi isst.
Ja, Kohlrabi, Gurke, Möhre, Paprika.
Aber nur, Apfel, das fände ich auch Wahnsinn.
Bananen wenig.
Oder dich in so einem Zimmer voller Rohkost, wo du einfach immer nur so irgendwann, so habe ich witzige Bilder im Kopf auf jeden Fall. Ja,
ja und man freut sich halt gar nicht. Ich habe halt so immer so viel Spaß am, ich habe Spaß am Kochen, weil ich habe aber auch wirklich Spaß am Essen, ne? Mhm. Och, und dann ist immer dieser gleiche Fraß da, ne? Wirst du wirklich wahnsinnig.
Und dann gehst du noch in die Halle und der VDF blockt dir da ganz rigoros 2-2 ohne Fehler rein, ne? Und du hast
2-2 und dann.
Und du hast nur eine Paprika im Mund.
Ja, genau. Und ich habe auch, ich hab so eine scheiß Laune gehabt, ne? Das kann sich gar kein. Also. Boah. Und dann kam natürlich auch noch der Postbote dazu, ne? Zurück in Dortmund, zurück im Alltag, aber er klingelt dann, aber ich gehe mittlerweile gar nicht mehr hin. Saft und kraftlos. Ich lasse es einfach über mich ergehen. Wo ich mich noch 3 Wochen vorher habe ich mich noch darüber aufgeregt, mittlerweile lasse ich es einfach über mich ergehen. Mhm. Also mich darüber auch noch aufzuregen, zeigt mir wieder First World Problem, naja, wie wir es damals genannt haben. Genauso ist es. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt vorbei. Diese 10-Tages-Challenge, der 10-Tages-Kampf ist vorüber. Jetzt geht's im Low-Carb-Bereich weiter.
Ich wollte gerade sagen, wie geht's jetzt weiter? Ist es dann so, isst du jetzt wie immer oder bleibst du quasi?
Nee, das wäre Schwachsinn. Mhm. Jetzt sind wir im Low-Carb-Bereich.
Okay.
Also, ohne Nudeln, ohne Brot und Kartoffeln. Ich meine, wenn du zumindest Fleisch mit Salat und einem kleinen Dressing, ein bisschen Käse dabei, ne? Mhm. Ist ja alles irgendwie in Ordnung. Da kannst du ja irgendwie überleben, ne? Mhm. Oder mal so ein bisschen Garnelen dazu oder sowas. Aber ohne Zucker, ohne alles. Ich glaube, ich habe das erste Mal so gemerkt. Ohne Zucker, wie abhängig man von diesem Zucker ist.
Ne? Krass, ne? Ja. Ich habe es auch einmal ausprobiert. Mir ging es auch gar nicht gut. Also gar nicht.
Muss ich sagen. Also kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also, was heißt empfehlen? Wenn man es dann geschafft hat, schön. Aber zwischendurch dachte ich auch,
boah. Ja, stell dir vor, du musst das jetzt so ein halbes Jahr machen oder so.
Ja, nee. Nee. Da muss ich passen. Das geht nicht. Das ist unmöglich.
Aber das hört sich.
Ja, und ich bin jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, anschließen, es hört sich so an, als ob du jetzt auch also ernährungstechnisch, aber auch, glaube ich, am Tisch eingestiegen bist, so richtig, ne? Du bist jetzt
Ich bin jetzt voll drin. Ich habe deswegen sage ich auch mental auch, ich gehe jetzt jeden Abend in diese Halle, jeden Abend zum Training. Auf der einen Seite ist es halt gut, dass man auch mal wieder so ein bisschen labern kann beim Training. Ich meine, das war ja jahrelang war das ja oder ist es ja unser Alltagsgeschäft, ne? Mhm. Training, Wettkampf, drumherum, Laberababa, Talk im Turm, wir kennen das alle. Das ist jetzt wieder zurück, es ist halt, es macht, ja, so das Drumherum macht schon Spaß, aber es ist halt auch wirklich, gerade jetzt dieser Augustmonat, also August und Dezember. Dezember ist teuer wegen Weihnachten und der August ist hart wegen dem Training. Also zwei Monate, die mir gar nicht gefallen.
Ja, August ist wirklich so, immer so dieser Vorbereitungsmonat, wo man dann wirklich sagt, ja, ich meine, er ist ja noch nicht mal losgegangen, deswegen vielleicht sind wir ja diesmal sogar ein bisschen
Wir sind früher dran, die Saison geht später los, ne? Pokal ist eine Woche später als sonst. Aber gut, weil die Pause eben so lang war, müssen wir jetzt anfangen. Sonst laufen uns die ganzen Youngstars den Rang ab.
Mhm. Man merkt schon, finde ich, so insgesamt Sommerloch, ne? Oder?
Ja.
Also thematisch. So Sport insgesamt, Heidewitzka. Ich meine, Fußball geht ja jetzt irgendwie wieder los mit diesen ganz wirren Endrunden da, Champions League und diesen internationalen Wettbewerben. Aber ja, du merkst schon so, jetzt ist Ferienzeit. Genau.
Genau, ja. Ja, das Problem ist, also Tischtennis ist so ein bisschen im Ferienmodus. Mhm. Das Problem, also das Gefühl, was ich so in der letzten Zeit habe, das Coronavirus macht aber keine Ferien.
Nee, leider nicht.
Also
leider gar nicht.
Ich habe gestern, glaube ich, in irgendeiner Zeitung habe ich gelesen, die zweite Welle kommt und eigentlich freuen sich nur die Surfer drüber.
Das ist ja schon fast makaber. Ja.
Ja, konnte ich auch nur kurz schmunzeln, weil so gefühlt zahlenmäßig geht das ja eher in die Richtung im Moment, ne?
Ja, und ich hätte da gar keinen Bock drauf, wirklich. Jetzt, was du gerade gesagt hast, so auch gerade auf bezogen auf Tischtennis und diese Nummer so, die Hallen, ja, wenn sie jetzt nicht Sommerferien haben, aber die Vereine rüsten sich wieder für die kommende Saison. Es wird irgendwie, man arrangiert sich mit den Regeln, irgendwie die Sachen grooven sich so ein, dass man, keine Ahnung, Abmachungen trifft, wer wann in der Halle ist. Alle gehen so ein bisschen davon aus, dass die Saison startet, alle sind heiß, alle posten irgendwie ihre Ligen, ihre Mannschaften, ihr Trainingsstart. Genau. So irgendwie, ja, so klassische Sommerpause eigentlich. Und jetzt, ja, dann doch für mich auf jeden Fall so im Hinterkopf, ja, funktioniert das überhaupt? Oder stehen wir da, ja, am 5. September wieder und ist Abpfiff, bevor der Anpfiff überhaupt geschehen ist? Oder fangen wir an und dann, keine Ahnung, rollt dann irgendwann im Oktober, November doch nochmal da wirklich die zweite Welle mit Macht durch die Gegend und wir können den Schläger wieder einpacken. Fände ich schon jetzt sehr schade, aber ja, gut, auf der anderen Seite kann man es erstmal nur beobachten und ich denke, ja, wir sind jetzt, wie viele andere auch, irgendwie heiß genug auf den Sport, um erstmal weiterzumachen, sich an die Sachen zu halten, die vorgegeben werden.
Ja, auf jeden Fall, klar, ja.
Und da vorsichtig zu sein. Und
also da muss ich sagen, habe ich auch gar nicht so große Probleme mit mittlerweile. Also da habe ich mich schon dran gewöhnt, dass ich mir die Hände wasche, dass ich mich in so eine Liste eintrage. Ich meine, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, ne? Nee. Machst du einfach und dann ist gut. Gibst kaum die Hand und schon ist fertig.
Ja. Und du hast mich darauf hingewiesen, Erich, ich weiß nicht genau, auf mytischens.de war ein Artikel, das habe ich nicht ganz gesehen, da habe ich nur so eine Google-Mappe, also einen Google-Maps-Ausschnitt irgendwie gesehen, als Teaser im Bild. Was ist das?
Du ja, weißt, es können sich, das habe ich ganz kurz auch überflogen, es können sich Vereine können ihre Halle dort markieren, wo wieder Tischtennis gespielt werden kann.
Ah, okay.
Und dann hat man da so einen kleinen Überblick, in welchem Verein, wenn man mal irgendwie unterwegs ist, wo ist die Halle offen, wo kann man spielen. Aber vielleicht sollte man das eigentlich nicht machen, ne? Irgendwo hingehen zum Tischtennis, weil Gastspiele sind ja eigentlich fast überall noch untersagt, ne?
Das glaube ich schon, aber vielleicht ist es eher so die Nummer, dass man, wenn man irgendwo sitzt, wo, ich weiß auch nicht, dass man einfach vielleicht weiß, welche Vereine was anbieten, auch jetzt in den Ferien. Aber ich finde es eigentlich eine coole Idee, dass man, also ich fand, war erstmal wieder so,
dass man mal so eine Übersicht hat, genau, wo sehen,
wie viele Hallen
wo wird wieder gespielt.
Gibt, ne? Das, genau, wo wird wieder gespielt, ja. Wo gibt es eigentlich generell überall Hallen, ne? Also wenn der Spuk mal vorbei ist, dass es ja einfach sichtbar ist, dass man echt jeden Tag, gut, man muss natürlich dann irgendwann Vereinsmitglied sein oder werden, aber eigentlich jeden Tag echt nicht nur draußen, wie wir festgestellt haben, da sowieso im Sommer gerne auch mal unterm Radar, aber vor allen Dingen dann auch wieder in der Hallensaison echt überall spielen kann.
Ja,
gute Sache. Und ich hatte noch gelesen, da merkst du schon, das Sommerloch ist irgendwie bei den bei einigen Meldungen, aber dass irgendwie der britische Tischtennisverband irgendwie eine Kooperation eingeht mit dem E-Sports-Verband. Ich meine, E-Sports wird ja, ob man nun will oder nicht, und egal, ob man das gut findet oder nicht, wird, glaube ich, immer größer, immer wichtiger. Und die, ich sag mal, echten Sportarten oder die realen Sportarten müssen sich echt damit auseinandersetzen, wie sie damit umgehen. Und fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie da so eine Kooperation gestartet haben, vor dem Hintergrund, dass ja schon E-Sports oder dieses Gaming, ähnlich wie Tischtennis, wohl einen positiven Effekt auf einige psychische Prozesse haben soll. Stressreduktion, auch Thema irgendwie mentale Löcher, Depression etc., dass da ja irgendwie Gehirnareale angeregt werden. Mal gucken, ich habe erst gedacht, okay, vielleicht gibt es jetzt bald irgendwie Erich Bottroff als kleine Miniatur.
Als Minion, oder
was? Ja, dass ich da in irgendein so Management-Spiel einsteige, würde ich sofort kaufen, Bottroff, für die zweite Liga, würde ich sofort als Spitzenmann einkaufen. Preis-Leistung müsste da eigentlich stimmen, die letzten Jahre.
Im Aldi-Prinzip bin ich da, ja, da bin ich aber im Aldi-Prinzip, ne?
Boah, da würde ich mit der Mannschaft zusammen kaufen, also Bottroff mit rein oben, ne? Und dann
oben.
Ja, da würde ich dich im oberen Parkort gesetzt lassen sehen.
Und dir kommt aber ja gar keiner vor. Ich spiele immer hinten rum gerne.
Ja? Bist du eher
ja,
so?
Ja, lieber auf zwei.
Bist du der Underdog?
Ach, ist eigentlich egal.
Also du bist ja mittlerweile.
Das ist ja auch so eine psychische Geschichte, ne? So eine psychische Geschichte. Sieht man sich als Einser oder sieht man sich als, oder in dem.
Ja, wie ist das bei dir? Ich hab hier mal die Aufstellung aufgemacht, weil die sind ja jetzt mittlerweile wirklich ganz hochoffiziell.
Die wurden veröffentlicht, ne?
Ja, schon.
Das ist zum Beispiel auch so eine. Das ist schon länger. Das ist auch so eine Sache, da habe ich. Eigentlich hat man da immer mal drauf geguckt.
Ja.
Aber so weit bin ich noch nicht. Ich muss mich noch auf mich konzentrieren. Also Stand jetzt gewinnt jeder gegen mich.
Aber ich habe mir so die erste und zweite Liga mal angeguckt und habe bei beiden für mich festgestellt, dass beide Ligen gefühlt stärker geworden sind. Mit echt spannenden Neuzugängen. Und jetzt bezogen auf unsere zweite Liga, Heidewitzka. Das wird ein ganz schön spannendes Ding. Also ich sehe da irgendwie keine Mannschaft, die so abfällt. Ich bin gespannt auf Hertha als Aufsteiger. Die werden ja überall ganz hoch gehandelt. Da bin ich mal gespannt, wie die Sportsfreunde aus der Hauptstadt das regeln werden. Und auch Neckars Ulm als Aufsteiger jetzt noch mit dem Shetty.
Da ist ja die Frage erstmal, wie oft spielt der? Also ich glaube, mit Shetty ist es eine ganz, ganz andere Mannschaft als ohne Shetty.
Genau. Ja, aber erstmal eine coole Truppe auch wieder mit den, also auch so ein Kern von der Florian Blum, Julian Mohr, Jens Schabacke, das sind ja so die Jungs, die da schon lange spielen und lange zusammenspielen und auch irgendwie, wir FCler kennen das ja auch so ein bisschen, so ein tendenziell ein Tick zu stark für die dritte Liga sind und sozusagen nur mit denen
für die zweite Liga kämpfen müssen.
Genau. Wobei ich kriege es wahrscheinlich dann, sind mir die Jungs vielleicht böse, meine ich aber gar nicht böse. Ich fand die dritte Liga Süd jetzt in den letzten Jahren, also ich war jetzt weder in der Nord- noch in der Südliga unterwegs, zuletzt oder immer mal wieder kurz, aber ich fand die Südliga schon schlechter als die Nordliga, die dritte Liga.
Ja?
Ja. Also letztes Jahr, die Nordliga, boah, da war richtig Remi-Demi und Berlin ist ja mit einer richtig krassen, guten Mannschaft aufgestiegen auch. Hm. Aber unabhängig davon, Neckars Ulm, eine coole, super Truppe. Super Zuschauer auch, also wenn sie dann kommen dürften. Und,
in der Ballei, ne?
Genau. Totaler Gewinn für die Liga.
Super Hotel auch, muss ich sagen, direkt am Bahnhof. Das habe ich noch in Erinnerung.
Können wir uns beim FC nicht leisten. Wir fahren immer nur hin und fahren sofort wieder zurück. Das ist.
Jo. Das werde ich aber überprüfen, wenn es soweit ist.
Ja. Nee, aber auf jeden Fall eine spannende Liga. Ich kann da gar keine Prognose richtig abgeben. Ich finde, da ist jetzt.
Nee.
Ich finde Hamm am besten.
Es gibt keine blinde Mannschaft.
Bad Hamm ganz stark. Und dann finde ich, danach können alle gegen alle wieder gewinnen. Also freue mich wieder auf eine sehr spannende Liga. Hoffentlich diesmal nicht Abstiegskampf, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir das diesmal vielleicht ein bisschen entspannter, hoffentlich aus dem Mittelfeld angehen können. Bin gespannt, was ihr da abliefert mit Dennis als neuen Spieler. Dennis Klein.
Ja.
We will see, ne? We will see. Mhm. Ja, aber es ist auch vielleicht eine gute Taktik, sich das erstmal gar nicht anzugucken und erstmal zu gucken, dass man vier Bälle auf dem Tisch spielt, finde ich auch gut.
Ja, vier Bälle unregelmäßig, dann gehe ich schon ein bisschen mit einer breiteren Brust ins Spiel.
Ja.
Nee, aber auch in der ersten Liga hat sich einiges getan, ne?
Ja.
Auch viele neue Gesichter in den Vereinen, viele neue Spieler auch dazugekommen, ne?
Ja, finde ich auch. Und auch
Grün-Wettersbach hatten, Fulda hat den Quadri Arona geholt.
Mhm. Super Typ auch.
Grün-Wettersbach hat auch zugeschlagen. Die haben auch, ich glaube, einen Koreaner ist das?
Mhm, genau, die haben noch einen Koreaner geholt, der heißt, oh Gott, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Weiß ich nicht mehr.
Ja. Wow. Ja, ist immer so, wenn man lang in die Rückhand schupft, ne?
Ja, genau, dann Augen zu und ja, ich finde in der ersten Liga wichtig, also A, hat sich die Liga jetzt mit den 12 Mannschaften, bin ich überhaupt gar kein Fan von, finde ich ehrlich
Bisschen
verbessert, obwohl immer noch diese 12 Mannschaften mehr ein Rätsel sind, was dahinter steckt als Idee. Nee,
verwässert habe ich gesagt.
Ach, verwässert. Ich dachte verbessert, das würde auch passen. Die Saison ist, die sind ein bisschen besser geworden, glaube ich. Also sonst sind ja wirklich zwei Mannschaften da rumgelaufen, wo man denkt, okay, das hat jetzt mit der ersten Liga wenig zu tun, aber es gab ja auch immer gar keinen Absteiger.
Oder es durfte dann der Achte der zweiten Liga aufsteigen, ne?
Ja, das tut so einer Liga nicht gut. Ich habe mich immer gewundert, warum 12er Mannschaft, wenn alle immer über diese Termin-Hats sprechen, also dass Termine, Turniere, dann wird hier nochmal kurz in Indien mitgespielt, da nochmal in Japan Turnier, da nochmal eine kleine Mini und dann macht man aber eine 12er-Truppe auf. Also das sind halt einfach dann schon, Hin- und Rückserie echt mehr Spieler als in der 10er-Staffel, das muss man einfach sagen.
Ja. So, aber das ist ja auch so, dass die Einser in den Vereinen oder ich sag mal, die machen ja nie alle Spiele.
Ja, was schade ist, ne? Also was so ein bisschen schade ist, weil, also, was heißt schade, ich meine, die können ja machen, was sie wollen, aber ich finde so, man muss aufpassen, dass sich dieser Mannschaftscharakter dann nicht verwässert. Also ich finde jetzt die Liga total spannend und ich bin auch echt gespannt, wer da vorne mitmischt. Es ist nicht mehr so, dass Düsseldorf über allem schwebt.
Unanfechtbar ist. Ne? Genau. Die sind jetzt tatsächlich 2 Jahre in Folge leer ausgegangen.
Genau,
ne? Das gab es, glaube ich, auch seit 10 Jahren nicht.
Die Ochsen sind super stark. Werder hat letzte Saison wieder eine gute Saison gespielt. Mit Falk auch mit dem Vize-Weltmeister verlängert. Kann man auch nur Glückwünsche an die Weser senden, mit so einem Mann dann nochmal zu verlängern.
Obwohl die Fußballabteilung im Abschiedskampf ist. Das ist genau. Wirklich stark.
Ja, wirklich. Und ich glaube, dass da sich auch eigentlich grundlegend jetzt nicht, dass sie keine Quantensprünge machen können finanziell, sondern auch ihr Budget haben. Und das muss man auch erstmal schaffen, so eine Mannschaft also die Mannschaften insgesamt sind spannend und es ist cool. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, dass wie es jetzt zum Beispiel Werder macht, aber eben auch natürlich Düsseldorf und auch die Ochsen ja probieren oder einige andere Mannschaften auch, dass man so einen Stamm an Spielern schon länger als ein Jahr versucht zusammenzuhalten, weil ich finde, dann kann auch erst sowas wie so eine Zuschauerbindung richtig passieren. Ne?
Zuschauerbindung und auch die Mannschaft dann an sich kann sich dann finden, ne?
Genau. Und dann, finde ich, wird so eine Liga auch wieder attraktiver, wenngleich es einfach nicht viele Trainingszentren gibt. Ne? Also ich weiß auch genau, ganz, ganz früher war das eigentlich üblich, dass die Erstligamannschaften die Spieler alle vor Ort gelebt und trainiert haben.
Das war aber mal, ne?
Ja, genau, aber das fand ich irgendwie cool, ne? Weil natürlich hast du dann eine andere Bindung, wenn die Leute in dem Ort leben oder in der Kleinstadt oder auch in der Großstadt. Als wenn sie jedes.
Ja, gut, aber du hast natürlich auch als Verein ganz andere Kosten, ne? Wenn du so einen Spieler mal über 8 Monate irgendwie beherbergen musst.
Ja, das stimmt. Das stimmt total, ja. Das Beherbergen, genau, aber ich meine, letztendlich kann man ja auch so ein bisschen in der Profisportart, finde ich, so davon ausgehen, dass man sagt, okay, es wohnt jemand jetzt in der Stadt, spielt für den Verein, verdient ja damit auch sein Geld. Ne? Das war früher anders und nicht über Pro Tour, über viele internationale.
Genau, das ist ja die Frage, woher verdienen die Spieler? Am Ende verdienen, ich sag mal, außer die Top Ten, ich glaube, die verdienen den großen Batzen ihres Einkommens über die Vereine.
Genau.
In dem Liga-Alltag und nicht auf der World Tour, wo du in der ersten Runde $1,000 bekommst, aber da nur jedes vierte Turnier hinkommst, weil die Quali einfach viel zu stark ist.
Genau. Aber dann verstehe ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich verstehe nicht so ganz manchmal, warum dann trotzdem die Vereine in so einer schwachen Position sind. Also weißt du, warum können die Vereine nicht dann auch als Liga oder als Verein durchsetzen, das, was jetzt teilweise auch passiert und was sie auch gut machen, dass es wieder feste Spieltage gibt, dass es klar geregelt ist, dass die Topspieler auch spielen, die meisten Spiele, und man eben nicht einen Sechserkader hat und wahllos durchmischt und wenn irgendwann die Richtung Playoffs geht, spielt man mit den Besten und so, und vorher lässt man aber auch die Hälfte der Saison so ein bisschen laufen, will ich jetzt, ne, so hart gesagt ist. Weil letztendlich die Spieler verdienen doch ihr Geld im Verein. Also wenn jetzt bei mir ein Spieler, wenn ich, also jetzt mal so rein, ich weiß nicht genau, aber ich bin kein Manager von der Erstligatruppe, aber wenn ich sagen würde, ihr verdient euer Geld bei uns, dann kann ich doch auch den Anspruch erheben zu sagen, also ihr macht die und die Spiele
bitte bei uns. Antreten auch so, zum Training, antreten. Ne? Ja.
Und also das hat sich irgendwie so gefühlt manchmal so gedreht, dass die Vereine total Rücksicht drauf nehmen müssen, wann ist Pro Tour, wann reisen sie da, dies, das. Und
ja, weil es immer mehr Vereine gibt, die diesen Zirkus mitgemacht haben.
Wahrscheinlich, ne? Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn du als Spieler immer die Wahl hast, okay, ich muss dort leben, muss so und so viele Spiele machen, aber ich kann woanders mein Geld verdienen und muss da nur 5-mal im Jahr Hallo sagen. Gut, dann mache ich ja das. Dann habe ich mehr Zeit, um meine Weltranglistenposition aufzubessern. Am Ende geht es, glaube ich, nur so, wie es diese Zentren machen, dass sie sagen, okay, wir machen das mit euch zusammen. Wir verstehen eure Wünsche, ihr wollt Pro Tour spielen, bitteschön, aber ihr müsst auch uns verstehen, also, dass es da irgendwie so ein Einklang gibt. Zum Beispiel Ochsenhausen hat 2 von diesen Kadetten und einer spielt, glaube ich, fast immer.
Ja, du meinst jetzt mit Gosi und Calderano.
Gosi und Calderano, die haben ja 2, die wirklich sehr, sehr hoch sind in der Weltrangliste. Klar haben die den Anspruch, bei jedem Turnier dabei zu sein, aber
die spielen oft, also ich glaub, sogar auch oft zusammen in der Liga, ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass man eine Kompromisslösung finden muss. Was mir echt auf den Sack geht, ist diese Variante, die ich glaube in Deutschland immer noch verboten ist, aber diese Nummer, dass dann Leute in mehreren Ländern spielen können. Also in mehreren.
Aber warum ist das schlecht?
Warum ist das schlecht? Ich finde das irgendwie, das nimmt mir so, also für mich, ne, vielleicht bin ich da auch ein Romantiker, aber so diese Idee von Mannschaftssport nimmt mir, also ich weiß nicht genau, ich kann die Spieler total verstehen, ich will denen gar keinen Vorwurf machen, weil die verdienen.
Der kann einfach, dann halt dreimal Geld verdienen.
So, ne? Die verdienen dreimal Geld.
Der spielt in drei Ligen und verdient dreimal Geld.
Genau, das ist der Markt und wenn jemand Geld verdienen will damit, dann macht er das. Gar kein Vorwurf jetzt an die Spieler direkt. Für mich wäre es so oder so, glaube ich, nichts. Weil
da musst du dann aber auch nur gucken, dass er immer, wenn du zum Spiel fährst oder fliegst, was auch immer, dass du dann das richtige Trikot dabei hast, ne?
Ja, und nicht, den Flug falsch rumbuchst. Ne? Ja. Du bist am Mittwochmorgen auf einmal irgendwie in Polen und hast aber dein Punktspiel in den Niederlanden. So. Ich meine, es ist viel Organisation, aber ich habe dann wirklich, es gibt ja irgendwelche Beispiele, wo Leute wirklich teilweise in drei oder vier Mannschaften spielen.
Ne? Ja, ich glaube, du kannst parallel in Frankreich, Schweden.
Ich glaube, Dänemark darfst du auch.
Wenn du in Schweden spielst, darfst du auch in Dänemark.
Genau.
Aber es gibt auch so ein Ding mit Luxemburg. Ich glaube, ja, da kannst auch. Du, oder mit Niederlande, da kannst du auch irgendwie, da kannst du irgendwie doppelt spielen.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie komisch. Also
Der geht dann halt dieser Mannschaftscharakter, ne?
Ja, der geht verloren und ich bin halt ein Riesenverfechter von diesem Mannschaftssport. Also total aus persönlichen Motiven. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ich bin jetzt auch kein Profi, der sich damit sein Geld verdienen muss oder tut, sein komplettes Einkommen hat und sozusagen auf diese Sportart als Beruf setzt oder setzen muss. Aber ich, ich weiß nicht.
Oder setzen will auch, ne?
Genau.
Setzen will. Manche genau, wollen
ja,
das ja.
Genau, nicht müssen, sondern auch wollen. Und ich weiß nicht genau, für mich wäre das schon nicht gut, wenn man jetzt nicht mehr Mannschaftssport hätte. Deswegen bin ich jetzt auch so eisig mit dieser Corona-Nummer. Wenn ich mir dann vorstelle, ich spiele diese ganzen Einzelturniere, die es jetzt ja auch netterweise gibt, finde ich auch eine sinnvolle Sache, dass man da diese TTR-Races, die Verbände anbieten, finde ich als Parallele.
Und Cups, ja.
Genau,
Cups
als Parallele-Nummer genau. finde ich das cool. Ne? Also finde ich das gut für Leute, die heiß sind und einfach Bock haben zu zocken. Aber es darf nicht den Mannschaftssport ersetzen. Also so, und wenn ich mir vorstelle, das läuft dann so ab, dass auch unser Niveau, sag ich mal so zweite, Drittligaspieler, irgendwann anfangen, ja, einfach mehr und mehr diese Turniere zu spielen oder spielen zu müssen, weil vielleicht in den Ligen nicht mehr so viel los ist, fände ich super schade. Ich gehe gerne in die Halle und ich spiele gerne mit Leuten zusammen in der Mannschaft. Punkt. Das wollte ich nur sagen.
Ja. Gehe ich à jour.
Schön. Du hast es vorhin gesagt, wie viele Trainingszentren gibt es eigentlich in Deutschland aktuell? Hast du da, ich überlege gerade, wo wird denn noch so, wo gibt es denn Profigruppen?
Ja, also wir haben ja schon angesprochen, klar, Düsseldorf, Ochsenhausen. Mhm. Jetzt gibt es, glaube ich, ganz frisch in Neu-Ulm mit dem neuen, die haben ja jetzt auch einen hauptamtlichen Trainer verpflichtet, Masonow. Mhm. Neu-Ulm. Dann haben wir Grünwettersbach, die ein Zentrum haben.
Stimmt.
Mhm. Saarbrücken und deine heißgeliebten Werderaner.
Mhm. Okay.
Sonst fällt dir noch was ein? Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube, so richtige Profi, also bei den Herren, ne? In Berlin, glaube ich, weiß nicht, ob die Damen in Berlin das mittlerweile hinbekommen
haben. Ich glaube, das war mal geplant, aber hat das am Ende geklappt?
Boah, ich glaube irgendwie, ich glaube auch
nicht. Am Ende nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht. Also es gibt noch ein paar Zentren und da wird hart geackert und dann gibt es natürlich noch so ein paar Hotspots. Ich meine, in Dortmund kann man auch jeden Tag in eurer Gruppe gut trainieren. In Köln gibt es auch jetzt, also so ein paar Zweit- und Drittliga-Vereine haben ja trotzdem ihre Trainingszeiten, aber eben nicht ansatzweise so professionell. Ja.
Ja. Ja, vor allem dieses Vormittagstraining ist halt, wenn man dann mal Zeit hat, dieses Vormittagstraining ist halt außerhalb so einer professionellen Trainingsgruppe schwierig, ne? Irgendwie vormittags in der Halle zu kommen, ist nicht ganz einfach. Jetzt während Corona, ich glaube, noch mal schwerer. Aber es ist insgesamt schon sehr, sehr schwer, vormittags irgendwie eine Halle zu bekommen.
Erik, ich erneuere die Einladung in diesem Moment. Das ist natürlich...
Ja, ihr habt Lehrgang, habe ich gehört, ne?
Ja, habe ich gehört. Das habe ich dir letztes Mal beim Plattenplausch
schon erzählt. Ja,
hast du komplett abgeblockt.
Genau. Ja, stehe ich weiter zu.
Warum denn? Jetzt kommt doch mal, fährt jeden Tag fährt
ein Auto aus. Ich blamier mich doch nicht.
Jetzt beruhig dich doch mal. Jetzt komm doch mal um 10 vorbei. Ich mache da ein bisschen Aufwärmen mit dir. Und dann...
Quelix mit den Medizinbällen und alles. Das braucht doch kein Mensch.
Ja, aber du kannst, also nochmal, ne? Also Montag bis Samstagmorgen wird trainiert in Köln. Du bist herzlich eingeladen. Pickestraße 2, die Halle kennst du und liebst du.
Ja, genau. Vor allem den Boden.
Holiday on Ice nochmal zum
Reinrutschen. Ja, genau. Da muss ich aber nochmal. Dann muss ich vorher die Spikes aufziehen.
Das wäre auch geil,
wenn die 100 Meter schlucken.
Spiel, wenn du beim nächsten Punktspiel einfach so die Aufstellung, Mannschaftsaufstellung mit Spikes auflaufen würde. Na gut, fände keiner witzig, weil wir sowieso keine Zuschauer haben. Naja.
Ja. Da muss ich vorher noch eine Versicherung abschließen irgendwo. Berufsunfähigkeit. Ja,
das ist bei euch in der Halle. Sehr glitschig, muss man sagen. Aber es ist jetzt schon immer noch machbar. Komm. Jetzt.
Ja, klar. Nee, eure Halle ist super. Unsere Halle geht nicht, aber eure Halle ist super. Ja. Nee, das ist
also auch komm wichtig. Vorbei, du bist herzlich eingeladen. Kannst du mal.
Nee, Lennart, aber ich würde auch sagen, ich würde dich ganz gerne auch mal unten bei uns in der Gymnastikhalle begrüßen.
Nee, also da.
Wie, nee?
Da habe ich Sachen gehört. In eurer Trainingshalle, das muss ja wirklich furchtbar sein. Also das muss
ist
man,
so.
Da muss man ja wirklich, also da muss man so viel gute Laune mitbringen, um nicht sofort auf dem Absatz der Halle wieder umzukehren. Aber Erich, wo wir dabei sind.
Da muss ich ein kleines Anekdötchen erzählen. Wir hatten mal eine Saison, da haben wir mit zwei Ungarn aus Ochsenhausen haben wir verpflichtet. Mhm. Damals ganz unbekannt Bence Majoros, der jetzt mittlerweile Nummer 1 von Ungarn ist und der sich auch so stetig entwickelt, Adam Schudi. Mhm. Die beiden. Gut. Ja, und die sind es halt gewohnt, in Ochsenhausen, in dem Profizentrum unter maximal guten Bedingungen zu spielen, mit rotem Boden, keine Fenster, perfektes Licht, jeden Tag wird dreimal gewischt. Mhm. Ne? Also unter einfach professionellen Bedingungen zu trainieren. Und dann hatten die den ersten Trainingsauftritt bei uns in der Gymnastikhalle. Und es hat wirklich keine 5 Minuten gedauert. Da stand der Tisch das erste Mal in der Luft, ne? Da wurde er hochgekickt. Weil halt einfach kein Ball normal springt bei uns. Es ist halt so schmutzig. Wir haben mit dem Verein, wir haben schon so oft mit der Stadt gesprochen und gesagt, kann man nicht mal irgendwie gucken, dass hier die Putzfrau mal. Ich habe schon versucht, die irgendwie. Komm, mach doch mal ein bisschen, ne?
Ja.
Aber es ist und bleibt dreckig.
Aber du, ganz ehrlich, unter den Bedingungen. Ne? Variable Verfügbarkeit der Technik. Das heißt, egal wo der Ball hinspringt.
Anpassen.
So,
anpassen. Ne? Ja, man muss sich anpassen.
So, der Rückhandschwinger kommt dann eben. So.
Mhm. Aber der kommt immer dann.
Ich kann das
egal, ob der Ball springt oder nicht. Ne?
Auch wenn die Leute aus Düsseldorf kommen, ne? Dann trainieren die da auch roter Boden. Immer der Tisch, der beim Turnier gespielt wird. Jeder Ball
steht kerzengerade. Das Netz ist auf Spannung und alles. Also ich will nicht sagen, dass das Netz bei uns durchhängt, aber es dann, ist halt mal so, mal so. Ne?
Ja, und dann kommen die in diese Hallen, ne? Und bei uns auch in der Spielstraße. Und erstmal tiefe Vorhand und du gleitest oder grindest direkt durch zur Box 1. Einmal vergessen da zwischendurch, teilweise musst du im Ballwechsel die Schuhe nass machen. Sonst, also wenn der Ballwechsel länger als 5 Bälle ist, ist es durch, weil irgendwann kommt die Rutschfee.
Ja, bei uns erste Amtshandlung auch nasses Tuch auslegen, sonst geht gar nichts.
Erich, gar nicht anfangen. Wir haben im Vorgespräch eine Sache festgezurrt, weil du ja gesagt hast, dass ich dich da jetzt ein paar Mal auf dem falschen Fuß, falschen Fuß nicht, du bist ja immer eloquent und spontan am Start.
Oh. Dann,
das weißt du doch, ne? Das ist doch hier. Ne?
Leichtfüßig wäre ich gern.
Der Plattenplausch ist auch, das ist auch für uns ist das ein bisschen wohlfühlen. Es ne? ist korrekt, Feierabend, es ist Mittwochabend, auch wir können uns jetzt mal hier mal
ein bisschen. Fast Mittwochnacht, ne?
Lobhudelei, ja gut. Ja. Fast Mittwochnacht, Fakt. Aber wir haben gesagt, wo wir jetzt auch so ein bisschen mal jetzt die Trainingsgruppen mal beleuchtet haben, die Existenten und nicht so Existenten, wie ist es bei dir, wenn du so über Trainingspartner nachdenkst? Also in den Gruppen. Ich trainiere gerne in Gruppen, aber ich habe mich mittlerweile auch damit abfinden müssen, dass es manchmal eben auf so ein One-to-One hinausläuft. Was für Trainingspartner eigentlich einem am liebsten sind?
Am liebsten?
Am liebsten. Also mit wem trainiert man eigentlich am?
Ja, am liebsten das kühle Blonde danach. Ne?
Aber welche Trainingspartner? Und so sozusagen so sehr positiv im Kopf geblieben sind. Pass auf, und ich schieße dafür direkt, auch wenn es, ich schieße es
ab. Schieße rein?
Ja, klar.
Das große Plattenplausch-Ranking.
Heute also zu den Lieblingstrainingspartnern, die wir so kennengelernt haben in unserer Zeit. Startest du rein direkt mit deiner 3?
Ja, ich starte rein. Wen nehme ich denn auf 3? Auf 3 nehme ich, die Soya Sisters.
Mit denen hast du trainiert viel?
Ja, unglaublich viel. Also, was ich in Amelies Noppen gezogen habe, in Heidelberg damals. DTDZ Heidelberg war eine Trainingsgruppe. Ich war der Hahn im Korb, musste immer das Wasser holen. Ja, und ich wurde immer benutzt, um Amelies Noppen zu massieren. Mhm. Das hat mir damals, also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, meine Herren, was hast du da gemacht? Es hat damals echt Spaß gemacht. Immer wenn ich gefragt habe, wie lange denn noch, jetzt sind doch 12 Minuten um, hat damals die Eva Jele immer gesagt, egal was du fragst, noch 2 Minuten. Egal wie lange man gezogen hat, waren immer noch 2, dann hast du es geschafft. Mhm. Und dann hast du 30 Sekunden Pause und dann machst du wieder 15 Minuten. Okay. Mhm. Also das bleibt mir so, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht als liebste Trainingspartnerin, oder, aber zumindest als intensivste Trainingspartnerin.
Mhm. Ja. Dann bleibe ich auch mal in der Zeitachse. Bei mir auf 3 ist, glaube ich, Hong Yang. Damals auch dann auch Mannschaftskollege in der Bundesligamannschaft von Werder Bremen, in der Zweitliga-Zeit. So die ersten 4
Jahre. Oh, da habe ich mal gehört, der kann gut mit und ohne aufschlagen.
Boah, der hat so gute Aufschläge mit und ohne. Gut, der hat dann, also als die Aufschlagregel kam, die neue, hat er sich das immer nochmal erklären lassen.
Hat er die akzeptiert, oder?
Ja, der hat die. Ich fand das gar nicht so schlimm. Die Aufschläge waren halt auch vor allen Dingen gut, ne? Und da ist ja immer so dieses Problem, wenn jemand gute Aufschläge hat, sind die ja bei vielen dann erstmal per se falsch. Und deswegen,
ja, das ist ja Schwachsinn. Das wird mir ja auch gerne mal nachgesagt, aber es ist ja schon ein Unterschied zwischen einem guten Aufschlag
und einem falschen.
Und einem falschen Aufschlag. Genau.
Manchmal wird es auch kombiniert.
Differenzieren.
Ne? Also es gibt ja auch gute falsche Aufschläge. Es gibt auch schlechte falsche. Und es gibt auch gute Korrekte. Also ist mir sozusagen,
ich würde ja so gern falsch aufschlagen können, ne? Nur um auch mal zu kontern. Nee, ich hab's so probiert. Witzig. Ich hab's trainiert mit dem Spiegel.
Du hast
es schon so probiert, ne?
Du kannst wirklich, es nicht. Du hast,
ich
du
warte auch auf den Tag wirklich kerzengerade. Ich schlag auch immer mit der Rückhand und alles. Also wirklich, ich warte noch darauf, bis ich irgendwann den Friedensnobelpreis kriege für meine Aufschläge.
Ich finde die aber gar nicht so schlecht. Also du hast korrekte, vernünftige Aufschläge, nenn ich es mal, für dein Spielsystem.
Ja.
So.
Sehr aber schön. Vielen Dank.
Boah. Der konnte unter und ohne eigentlich nur. Das hat er mir beigebracht und ich habe mit dem halt viel trainiert. Am Anfang war ich noch viel, viel schlechter als er. Also wirklich viel, viel schlechter. Davon habe ich sehr, sehr profitiert. Linkshänder, wirklich smoothe Technik. Kam nach Deutschland aus Shanghai. Hat erstmal Regionalliga oben 36-0 zum Reinkommen gespielt. Und wurde dann abgefischt von Werder Bremen. Hat dann jahrelang zweite Liga Mitte immer haushoch positiv gespielt. Und da war das Training einfach unglaublich gut, weil ich... Der hatte so einen Rhythmus und hat ja seine sehr oft gleichen Übungen gespielt und ich konnte so richtig merken, wie ich wirklich Woche für Woche, Monat für Monat so adaptiert habe, ne? Also mich angepasst habe. Die Blocks wurden sicherer, ich kam auch schneller an die Tiefe vor und der hat mir viel erklärt, hat den Kreuzschritt mir erklärt als Spieler. Das hat mir da bis dahin noch kein Trainer erklären können, wie das funktioniert. Der hat mir wirklich sehr viele Sachen zur Vor- und Technik, zur Aufschlag beigebracht. Das war Training und trainiert werden. Weißt du, also da war der Trainingspartner mehr als das und das war echt für mich prägend gut. Er war mit mir dann auch noch in Shanghai, hat mich da in sein Trainingszentrum eingeschleust. Also eine prägende Figur für mich und jahrelang Donnerstagabend Trainingspartner. Und es war wirklich ein emotionaler Moment, als ich dann mit Borsum damals gegen Werder gespielt habe und gegen ihn gespielt habe. Und ich konnte jeden Aufschlag annehmen. Also er hatte einfach zum ersten Mal in seinem Leben einen Nachteil als Aufschläger, weil ich einfach jahrelang als Linkshänder auch, er war auch Linkshänder, die Aufschläge lesen konnte und dann, es tat mir fast leid, aber dann, keiner wollte so richtig gewinnen, das war irgendwie ein sehr komisches letztes Spiel für ihn, auch in Deutschland, glaube ich, es war irgendwie, kam da alles zusammen. Er hat es auf 2 geschafft bei dir.
Auf 2 geschafft, ja, ich gehe jetzt auch in der Zeitachse weiter, wo ich dann einfach nicht nur Tischtennis gespielt habe, sondern auch meine Ausbildung gemacht habe, hat ja auch nochmal so ein neuer Tischtennisbereich angefangen. Es ist ja schon was anderes, wenn du, ich sag mal, ausgeschlafen bist, zum Training gehst, Mittagsschlaf machst, wieder zum Training gehst. Es ist auch hart und es ist auch auf jeden Fall körperlich, psychisch anstrengend, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist auch nochmal ein Unterschied, nach 8 Stunden Büroarbeit oder allgemein nach 8 Stunden Arbeit, dann ins Training zu gehen. Mhm. Das war in meiner ersten Saison in Herne so. Und da erinnere ich mich zurück an wirklich knüppelharte Einheiten. Ich war todmüde. Mhm. Und dann habe ich immer dieses verschmitzte Grinsen von David Daus gegenüber gehabt. Mhm. Das ist mein 2er. Mhm. Ich hatte Pudding in den Beinen, es ging nichts mehr und wir hatten einen Trash-Talk am Tisch. Das war ganz fantastisch. Das war kämpferisch, spielerisch, war das wirklich mega lustig. Mhm. Muss ich, es war knüppelhart, aber es war zweimal die Woche. Wir waren damals einer der ganz wenigen Zweitligavereine, die auch ein bis zweimal pro Woche gemeinsam trainiert haben, wo wirklich auch alle gekommen sind. Da gab es keine Ausreden.
Da gab es auch vor allen Dingen harte Strafen, wie ich gehört habe, wenn man nicht gekommen ist. Vom Küchenchef.
Ja, vom Küchenchef, ja. Ja gut, die gab es ja am Ende fast für alle, ne? Mhm. Egal, ob man zum Training gekommen ist oder nicht. Aber es gab da wirklich so eine, ja, also ich glaube, dadurch gab es auch so Teamgeist-mäßig hat das auch einen nach vorne gebracht, wenn man sich donnerstags wirklich ans Limit gepusht hat und auch, ja, sich totgelabert hat, Sprüche gemacht hat, Sprüche kassiert hat, Sprüche ausgeteilt hat. Das hat so einen, ja, nochmal so einen kleinen Energieschub gegeben, durch so kleine Kitzeleien. Ach, der Bottrop, jetzt kann er nicht mehr. Mhm. Es ist 20 vor 9, ich kann noch, der junge Spund kann nicht mehr. Mhm. Lava. Das ist mir auch auf jeden Fall in sehr, sehr guter Erinnerung geblieben. Und ja, zum David Daus muss ich sagen, der hat jetzt nochmal Comeback-Fähigkeiten angedeutet. Der hat das Training wieder aufgenommen und wird nochmal zum Schläger greifen. Leider, ich habe gebettelt, dass wir nochmal trainieren. Er traut sich noch nicht. Ich weiß, dass er zuhört, deswegen würde ich hiermit auch da die Einladung in den Dortmunder Brüggemann-Blog nochmal erneuern auch.
Ich habe ihn spielen sehen, vor kurzem war er in Köln mit Björn und ich kann dir sagen, der ja, auch für mich eine Ikone meiner Jugend als Linkshänder auch und der hat da richtig geackert, gestöhnt wie ein Stier, wie in alten Zeiten.
Rückhandtopfen, genau wie du, ne?
Genau, ja, ja. Da weißt du dich wieder. Aber witzigerweise, meine zwei, er geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, naja, wie soll ich sagen, nicht im Trash-Talk, aber ich bin ja hier auch, trainiere auch in Hannover, versuche ein, zwei Mal zu trainieren und habe da so ein echten, ziemliches One-to-One, Tête-à-Tête mit dem Patrick Decker, ne? Früher Patrick Günther und auch hierzulande vor allen Dingen bekannt als DJ Unoobs, also ist Disc-Jockey. DJ Unoobs.
Ja.
DJ.
Das ist auch fantastische Kombination.
Ganz feiner Kerl, spielt, also finde ich mit dem Trainingsaufwand und mit dem Spielstil einmalig in Deutschland, würde nächstes Jahr wieder in der dritten Liga vorne angreifen. Und ich sagte jetzt schon den ein oder anderen.
Und halb zaubert ja auch aufs Parkett.
Oh, der wird da wieder. Und der hat so ein Spielstil, so ganz alte Schule, der hat die weichsten Scheiben auf dem wirklich schnellsten Holz der Galaxis. Und schießt viel. Ich trainiere mit dem immer gleich, zwei, drei Übungen und das ist so intensiv anstrengend, weil der blockt so schnell. Also manche, man kann eigentlich nie länger als 4-5 Mal ziehen, aber dann ist wirklich das Schnelligkeitstraining am Tisch. Und dann macht er seine Übungen, der spielt immer so eine klassische Übung, total witzig und dann wird gematcht. Und ich weiß nicht, obwohl wir euch in einer riesengroßen Halle zu zweit sind, ne, keiner will verlieren. Ich meine, der Mann ist auch über 40, wie dreifacher Familienvater. Und der, es geht wirklich, wir wollen beide immer gut spielen und gewinnen, es ist immer super fair und es ist immer 50-50. Ich habe übrigens zuletzt hoch gewonnen, muss ich an dieser Stelle mal.
Das ist auch wichtig,
ja, bin ganz wichtig. Aber ich habe auch schon ganz, ganz mies auf den Sack bekommen und dann wirklich auch ganz unangenehm, weil er trifft da wirklich jeden Ball. Und da ist so eine Intensität im Wettkampf, die du gerade angesprochen hast.
Das ist diese Intensität, der sagte, ach, der David, der blockt dann tief raus in die Vorhand als Linkshänder. Der führt den so richtig raus in die Vorhandecke und dann tut's richtig weh. Und dann ist es immer irgendwie so eine Challenge, weil man würde sagen, okay, David, ist egal, wie weit du blockst, ich bin da, ich komme noch irgendwie hin.
Genau.
Und so will man sich dann gegenseitig immer beweisen,
genau.
Und das, ich find, wer der härtere Hund ist.
Ich finde das cool, wenn dann so eine Intensität im Wettkampf gegeben ist, auch ohne, dass man, also bei dem einen oder anderen muss man dann vielleicht auch mal um irgendwas spielen, ne?
Ja,
das ist zum Beispiel bei Patti und mir gar nicht so. Wir spielen also nie um irgendwas.
Ihr spielt aber um alles, um die Ehre.
Es geht wirklich um die Ehre und wir sind auch beide echt sauer und abgefuckt, wenn wir verlieren. Und es ist wirklich oft siebter Satz, 9-9 und man weiß schon, welcher Aufschlag kommen kann und es sind so klare Ballwechsel und es geht wirklich darum, einfach wenn man gut spielt, wirklich sehr, sehr gut spielt, dann macht man den Punkt. Und wenn man 1% weniger gut spielt, dann ist das Thema auch dann oft durch. Ne? Und das ist cool. Also von daher, der ist so für mich auf jeden Fall aktuell vor allen Dingen als Trainingspartner unabkömmlich. Und Grüße, liebe Grüße gehen raus, auch an Patti, falls er zuhört. Genau. Wer ist auf 1 bei dir?
Ja, bei mir auf 1. Ja, das war, für mich war das immer eine riesen Trainingseinheit. Lars Hilscher auf 1 habe ich notiert. Lalli. Das war für mich immer der Lallimann, genau. Das war für mich immer der. Also für mich war es eine Trainingseinheit, für Lars war es nur das Einspielen. Wir haben damals ein Jahr zusammen in Herne erste Liga gespielt. Ich habe noch nie einen gesehen, der sich wirklich so intensiv auf ein Spiel vorbereitet hat. Sowohl Stretching-mäßig mit seinen ganzen Übungen für Hüfte, Knie, Schulter, Nacken, Po, alles, als auch dann beim Einspielen. Es war wirklich immer das strikte Programm, es war immer identisch, es musste alles irgendwie gleich sein. Es war für mich wie eine Trainingseinheit. Und ja, wir haben vor dem Spiel dann auch mal zusammen trainiert und das war auch, ja, Trash-Talk-mäßig und auch intensitätsmäßig à la Bonheur, muss ich sagen. Aber auch, wie gesagt, ja, es ist immer schwierig, jetzt so drei zu finden. Jetzt mit meinem ehemaligen Doppelpartner, Jewgeni Fadejew, bin ich jetzt auch seit 7 Jahren mindestens 2-mal pro Woche am Tisch. Wenn wir dann mal ein Match spielen, steht es auch immer 9-9 im 5.
Ja. Ja, ich, bei mir ist jetzt auch so, ich würde auch sagen, es gibt zum einen diese Wettkampfphase im Training, das kann man mit einigen gut, aber ich finde es auch, es gibt irgendwie so einen, für mich einen bestimmten Spielertyp. Ich glaube, die gehen dann mit einer ähnlichen Einstellung wie vielleicht ich selber auch in die Halle, um zu trainieren. Die geben halt keinen Ball verloren im Training. Also die kommen wirklich in die Halle und sind, glaube ich, auch oft schon seit jungen Jahren, also seit sie jugendlich sind, so gepolt, dass sie so intrinsisch gerne Sport machen und sich gerne bewegen und sich gerne quälen und dementsprechend und sich auch
gerne
so
verausgaben.
Genau, einfach. Und so auch dann die Einheiten angehen. Und das macht dann, finde ich,
ist immer bei mir sofort. Nicht so, ich mache es aber trotzdem.
Genau, und ich, ja genau, man, es gibt auch Leute, die machen es dann, also sie können sich sozusagen quälen und manche machen es einfach gerne. Und ich habe da in Frankreich mit Michel Martinez ganz, ganz oft in Montpellier zusammen trainiert. Der war besser als ich. Das war für mich ein Riesenvorteil in dem Jahr, weil der einfach echt Erstligaspieler war, französischer Meister im Doppel, ein guter Spieler und ein Tier am Tisch. Also der hat geackert und geschuftet und das lief auch so rein. Das war so richtig, ich hatte immer das Gefühl danach, ich könnte jetzt Olympia. Ne? Also jetzt bin ich eigentlich bereit für Olympischen Spiele, weil der hat keinen Fehler gemacht, der hat so sauber geblockt. Ne? Der Ball kam immer wieder, der konnte immer noch einen Zahn zulegen. Ich hatte auch irgendwann das Gefühl, ich habe den Winkel eingestellt und die Rallyes liefen. Trotzdem Aufschlag, Rückschlag war der auch gierig, hat Sachen ausprobiert. Das war sozusagen dieses Top-Format, das ich mal ein Jahr genießen durfte. Und ich habe das sonst auch in Köln quasi mit so Leuten, also Tim Lindner ist einer aus der Kölner Trainingsgruppe, mit dem macht es einfach richtig Spaß zu spielen. Der spielt sozusagen in Anführungsstrichen nur Regionalliga Mitte, so vom Niveau her. Aber das ist auch eine Maschine, der quält sich gerne und der kämpft, weißt du, der kämpft um jeden ist Ball.
Körperlich gut,
körperlich ja, gut. Genau, aber und der will von Anfang an ist die Intensität hoch. Also das ist, da wird, der geht, ist unmöglich, dass ein Ball abgeschenkt wird. Oder ist auch unmöglich, dass nicht bei jedem Block, bei jedem Spinball, bei jedem Ball sozusagen alles gegeben wird, obwohl er weiß, sozusagen, wenn ich dann mal richtig gut stehe und sozusagen richtig einen guten Ball spiele, dass er dann auch das Nachsehen hat und dann sozusagen lobt er das und ärgert sich dann nicht, aber dann geht's weiter und er kämpft dann um jeden Ball. Und solche Spielertypen, mit denen trainiere ich einfach super gerne. Die müssen gar nicht besser sein. Und ich finde, dann kann man unglaublich viel rausziehen.
Es ist, glaube ich, auch insgesamt, es ist, glaube ich, aber auch schwierig, immer bessere Trainingspartner zu haben, ne?
Ja, vor allen Dingen, also jetzt genau für dich jetzt, genau, auf jeden Fall, als zweiliger vorne Spieler, ist es, wenn du nicht in der Profigruppe bist, ja fast unmöglich. Also es gibt ja nicht mehr so viele bessere, sozusagen, die jetzt die nicht in der Profigruppe sind, meine ich. Also deswegen ist ja beim FC bei uns, ist ja auch echt, was du gesagt hast, bei Herne, wir trainieren auch echt mindestens 2-3 Mal zusammen. Ich jetzt nicht immer, weil ich nicht in Köln bin, aber auch die Jungs trainieren ja teilweise 4-5 Mal zusammen in Köln. Und dann hast du manchmal Björn Helbing, Damien Eloi, Luki Walter wohnt in Köln, Robin Malessa wohnt in Köln. Da ist schon eine Gruppe, die echt ein gutes Niveau hat. Das ist, aber es ist nicht einfach, sowas zu finden.
Ja. Oh, da kommt die Katie wieder.
Wahnsinn, dann haben wir unser Plattenplausch-Ranking noch irgendwie untergebracht in dieser Sendung hier, ne? Fantastisch.
Sehr schön, ja. Im Sommerloch haben wir es noch
rein. Plattenplausch-Ranking.
Ja. Im Sommerloch.
Schön. Im Sommerloch rein, ja. Ja, vor allen Dingen haben wir uns jetzt vielleicht so ein bisschen über die Trainingspartner und Trainingsgruppen nochmal so ein bisschen reingelabert in die nächsten Trainingseinheiten. Macht ja irgendwie schon Laune, ne? Mit den Leuten zusammen in der Halle und
ja, das habe ich auch wirklich, das war, also das ist das Einzige, was daran Spaß macht, davor und danach. Mittendrin ist zäh.
Ja, aber sind nur noch 6 Wochen bis zum Saisonbeginn, Erik.
Ja, super. Vielen Dank. Das ist genau dieser Tunnel, wo kein Licht brennt. Noch 6 Wochen.
Ja, aber das geht rum.
Ja. Aber es steht ja jetzt auch der erste Wettkampf bald auf dem Plan. Das ist aber wirklich nur ein Streichholzlicht, ne?
Ja, du machst es jetzt schon so, ich merke das
noch lange hin.
Schon an. Du kommst hin und hast schon wieder die Dollarzeichen in den Augen, wenn du in Refrat am Samstag um 17 Uhr in der Halle stehst. Und ich weiß,
ich will genau, die Gruppenphase überstehen.
Ach komm,
ich will die
Gruppenphase überstehen. Du bist ein
Laberpott. Nein.
Wenn man das bei
ich will die Gruppenphase überstehen.
Wenn man das wetten könnte, ne, wäre die Quote auf deinen Erfolg bei 1,001. Also man kann
dann würde ich aber
auf dich kann man nicht setzen. Weil man gar kein Geld kriegt, wenn du gewinnst. Ne?
Ja. So ein Murks. Ne, selten gehört.
Also wirklich selten. Ich bin froh, wenn ich irgendwie einfach zwei Matches will ich gewinnen. Dann bin ich zufrieden.
Ja, ich sag ja, ich will die Gruppenphase überstehen.
Ja.
Ich habe jetzt das Teilnehmerfeld gesehen, das wird ja da tagtäglich, wird das aktualisiert und werden immer wieder neue Topstars da vorgestellt, die, glaube ich, gar keine Corona-Pause gemacht haben, gefühlt.
Ja. Ja, bin ich gespannt,
was du bringst da deine, du bringst deine, deine.
Ja, die kommen, die sind da und ich muss mal.
Mach die aber mal die Woche richtig platt beim Training.
Ja, die müssen ackern nächste Woche, das wird ein unangenehmer Lehrgang. Zu dem du weiterhin herzlich eingeladen bist, Erik.
Ja, ich muss nächste
Woche. Wieso sage ich eigentlich heute Erik?
Ein Glück.
Erich.
Erste Mal. Mach dir keine Sorgen.
Erich.
Ich habe gerade mal so ein bisschen drauf geachtet, es ist nur einmal passiert, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Das ist alles gut.
Ja, ich bin zumindest von dem Botti weg. Früher war mal Botti. Ich finde Botti, Erich finde ich irgendwie besser. Wie auch immer.
Ja. Ja, also eigentlich hieß es ja ganz am Anfang war der Spitzname Bottle.
Oh, das kenne ich
Englisch
gar nicht.
Flasche. Ja, das hat die Eva Jähler damals. Weil ich halt eine Flasche war. Körperlich war nichts zu holen bei mir. Mhm. Hat immer Bottle gesagt. Leere Flasche.
Das ist, muss ich mir merken. Vielleicht werde ich den bei 9 bei den nächsten Westdeutschen, obwohl ich spiele ja nicht mehr, aber dann werde ich nochmal
auskommen. Ich auch nicht mehr.
Nee, gut, komm.
Nee, den brauche ich nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ob wir so ein bisschen anteasern dürfen oder wollen schon. Haben wir einmal ja schon mal so gemacht und dann hat es so mittelgut geklappt, aber wir wollen ja auch neue Wege mit unserem Format bestreiten, sind ja immer drauf und dran, uns zu erneuern und zu entwickeln im Podcast-Bereich. Haben immer Angst, dass wir zu wenig Themen haben, aber irgendwie auch diese Sendung, finde ich, lief jetzt wieder so, dass wir nicht sagen können, wir haben zu wenig zu besprechen gehabt. Es hat Spaß gemacht, Erich. Und einen kleinen Ausblick kann man zumindest mal geben.
Na komm, dann mach's.
Ja, wir wollen und sind wirklich aggressiv auf Gästesuche und haben da, sind da.
Aber es ist schwierig, ne? Also wirklich, wir suchen ja nicht, also Gäste, wir wollen ja auch Plattenplauschgäste. Wir wollen nicht irgendwelche Gäste.
Wir wollen Plauscher haben, genau.
So.
So, und da kann man aber zumindest sagen, dass wir da mittlerweile ja so in guten Gespräch stehen und hoffen, dass wir dann auch zu dem einen oder anderen Special kommen in den nächsten Wochen. Auch gerade in der Sommerpause vielleicht nochmal so ein bisschen neue Wege bestreiten, bevor es dann mit Saisonstart ja sowieso dann wahrscheinlich.
Und wir dann wieder im hektischen Alltagsstress sind.
Genau, und dann viel zu besprechen haben, ne? Von daher, Erich, sind wir wieder bei einer ziemlich guten Zeit, wenn ich so sagen kann, hier angekommen, mittlerweile wieder. Und deswegen habe ich jetzt für mich gar nichts mehr auf dem Zettel und muss jetzt auch echt in die Haie. Ich bin durch. Und deswegen kannst du wieder das Ding hier zumachen. Ich sag schon mal Tschüss an alle Plattenlauscher. Folgt uns auf Instagram, Facebook, da wo wir vertreten sind. Gebt uns Feedback an den Kummerkasten und trainiert fleißig in der Sommerpause, damit die Saison gut startet für euch. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch. Bis bald. Ciao, ciao.
Ja, auch von meiner Seite wünsche ich euch alles, alles Gute. Viel Spaß in den verbleibenden Ferien. Genießt die letzten Urlaubstage, bevor es dann wieder in die schweißtreibende Trainingsarbeit geht. Kritik, wie es der Lennart schon gesagt hat, gern gelesen, gern gehört. Kummerkasten@plattenplausch.de. Bleibt alle gesund und bis bald. Macht's gut.